Ja, schön, dass ich wieder mal hier sein kann. Ich habe schon gesehen, einiges hat sich räumlich verändert oder die Gestaltung der Räume ist sehr schön geworden. Und wenn ich so mal genau hingucke, würde ich sagen, es gibt auch so das eine oder andere Gesicht, wo ich sagen würde, könnte in der Zwischenzeit neu hier hingekommen sein. Oder mein Gedächtnis lässt langsam nach. Wenn es jetzt 20.15 Uhr wäre, dann würden viele Leute das erste Programm einschalten und Tatort gucken. Und eine Grundregel ist ja, der Täter kehrt immer an den Tatort zurück. Nun bin ich kein Verbrecher zum Glück und ich hoffe, ich habe auch noch keine Verbrechen hier in der Gemeinde getan, aber ich bin froh, dass ich mal wieder hier sein kann und eine Predigt halten kann. Und in unserem Text geht es auch um einen Verbrecher. In dem Bibeltext, und da habe ich mich gefragt, wie ist das eigentlich mit Verbrechern? Redet Gott noch mit Verbrechern? Oder hat er die schon längst abgeschrieben, weil sie sowieso irgendwie ihr Wesen nicht geändert haben? Und gebraucht er eigentlich Verbrecher in seinem Reich? Oder dürfen die nicht mitmachen, weil sie ja bewiesen haben, dass sie irgendwie doch gegen Gottes Willen bewusst handeln. Jetzt könnte man natürlich schnell sagen, wieso? Wir sind doch alle Sünder und haben in unserem Leben mehr als einmal gegen Gottes Gebote verstoßen, aber so ein richtiger, in Anführungsstrichen, ein richtiger Verbrecher, der jemanden getötet hat, wie ist das mit dem? Kann man den noch gebrauchen in Gottes Reich? Vielleicht ahnen schon einige, um wen es geht. Es geht um Mose, der ja jemanden umgebracht hat und meinte, damit würde er was Richtiges tun. Und das hatte Konsequenzen für sein Leben. Er hat ein bewegtes Leben gehabt. Schon bei seiner Geburt war er in Lebensgefahr. Gott hat dafür gesorgt, dass er weitergelebt hat. Er hat die bestmögliche Ausbildung bekommen, die man in der Antike damals bekommen konnte. Und dann plötzlich wird er zum Mörder, weil er Zeuge wird für eine ungerechte Behandlung. Das wiederum führt dazu, dass er das Land verlassen muss, weil er sich Sorgen machen muss, dass er für sein Verbrechen bestraft wird, getötet wird. Dann kommt er in die Fremde und in dieser Fremde muss er erstmal heimisch werden. Er kriegt relativ schnell Kontakt, gewinnt das Vertrauen eines Sippenoberhauptes, heiratet und so langsam normalisiert sich sein Leben. Er ist irgendwie, würden wir heute sagen, untergetaucht. Kein Zeugenschutzprogramm, das war nicht so geplant, aber auch keine Begleitung irgendwie. Aber ja, er war da und er war nicht zu Hause. Er war in der Fremde, aber trotzdem war alles irgendwie normal geworden und der Alltag war vorgezeichnet, ganz anders als früher, wo er sozusagen am Hof des Pharao war oder im Umfeld des Pharao. Jetzt war er irgendwie auf Weiden und Wiesen, würden wir heute sagen, unterwegs und genau da treffen wir ihn in unserem Predigttext. Mose aber hütete die Schafe Jitros seines Schwiegersvaters, des Priesters in Midian, und trieb die Schafe über die Steppe hinaus und kam an den Berg Gottes, den Horeb. Und der Engel des Herrn erschien ihm in einer feurigen Flamme aus dem Dornbusch. Und er sah, dass der Busch im Feuer brannte und doch nicht verzehrt wurde. Da sprach er, ich will hingehen und die wundersame Erscheinung besehen, warum der Busch nicht verbrennt. Als aber der Herr sah, dass er hinging, um zu sehen, rief Gott ihn aus dem Busch und sprach, Mose, Mose. Er antwortete, hier bin ich. Gott sprach, tritt nicht herzu, zieh deine Schuhe von deinen Füßen, denn der Ort, darauf du stehst, ist heiliges Land. Und er sprach weiter, ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Jakobs und der Gott Isaaks. Und Mose verhüllte sein Angesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Und der Herr sprach, Ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen und ihr Geschrei über ihre Bedränger gehört. Ich habe ihre Leiden erkannt. Und ich bin herniedergefahren, dass ich sie errette aus der Ägypter Hand und sie herausführe aus diesem Lande in ein gutes und weites Land, in ein Land, darin Milch und Honig fließt, in das Gebiet der Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Perisiter, Hiviter und Jebusiter. Weil denn nun das Geschrei der Israeliten vor mich gekommen ist und ich dazu ihre Not gesehen habe, wie die Ägypter sie bedrängen, so geh nun hin, ich will dich zum Pharao senden, damit du mein Volk, die Israeliten, aus Ägypten führst. Mose spricht zu Gott: Wer bin ich, dass ich zum Pharao gehe und führe die Israeliten aus Ägypten? Er sprach: Ich will mit dir sein, und das soll dir das Zeichen sein, dass ich dich gesandt habe. Wenn du mein Volk aus Ägypten geführt hast, werdet ihr Gott opfern auf diesem Berge. Mose sprach zu Gott: Siehe, wenn ich zu den Israeliten komme und spreche zu ihnen, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt, und sie mir sagen werden: Wie ist sein Name? Was soll ich ihnen sagen? Gott sprach zu Mose: Ich werde sein, der ich sein werde. Und Gott sprach: So sollst du zu den Israeliten sagen: Ich werde sein, der hat mich zu euch gesandt. Und Gott sprach weiter zu Mose: So sollst du den Israeliten sagen: Der Herr, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks, der Gott Jakobs, hat mich zu euch gesandt. Das ist mein Name auf ewig, mit dem man mich anrufen soll von Geschlecht zu Geschlecht. Also dieser Text beantwortet einige unserer Fragen ziemlich eindeutig. Gott redet mit Verbrechern und Gott redet auch mit Mördern. Das hat er gemacht mit Mose. Und die Frage ist, was bringt ihn dazu? Was bringt ihn dazu, mit diesem Mose zu sprechen? Und nicht nur mit ihm zu sprechen, sondern auch einen Spezialauftrag zu geben, einen herausfordernden Auftrag. Das wird auch deutlich. Gott beantwortet diese Frage und sagt: Weil ich leide, wenn ich sehe, was mit meinem Volk los ist, wie sie unterdrückt werden, wie sie geschlagen werden, gefoltert werden, drangsaliert werden, die Arbeitsbedingungen immer schlechter werden, darüber bin ich traurig. Und das bringt mich dazu, dass ich etwas tun will, dass ich das ändern will. Ich will nicht, dass das so bleibt. Und ich werde auch etwas dafür tun und ich suche mir jemanden, mit dem ich das, der das in meinem Auftrag mit mir zusammen macht. Und trotzdem ist es natürlich erstaunlich, ausgerechnet Mose, natürlich kann man sagen, ja, der hatte eine hohe Formalbildung, hat auch jetzt in seinem Zweitberuf Erfahrungen mit vielleicht nicht so ganz leichten Lebewesen gehabt, die nicht immer gemacht haben, was er wollte, sind nicht die schlechtesten Voraussetzungen unter Umständen, aber trotzdem irgendwie schon erstaunlich, dass Gott so einen auswählt und mit so einem seine Geschichte schreibt. Wer ergreift die Initiative? Gott tut das in dieser Begegnung. Er erscheint Mose auf ganz ungewöhnliche Weise. Natürlich kennen viele von uns diese Geschichte von Kleinkind an. Dieses Phänomen, da brennt etwas und verbrennt nicht. Und natürlich kann man sich vorstellen, wenn man unterwegs ist und so ein Phänomen sieht, dann staunt man, ist verwundert. Und die Frage ist, gehe ich da jetzt näher hin oder bleibe ich weg? In der Regel ist die Angst geringer als die menschliche Neugier. Und so ist es wohl auch bei Mose gewesen. Er hat sich also dorthin bewegt und plötzlich hört er diese Stimme. Und diese Stimme, die sagt seinen Namen. Die spricht ihn direkt an. Sie stellt nicht so eine Frage, wie wenn man sich begegnen würde und sagen wir auf einer Wanderung oder bei der Arbeit, wer bist du denn? Wie heißt du? Und so weiter. Gott kennt diesen Mose und er redet ihn auch mit seinem Namen an. Und Mose reagiert erstaunlich. Er sagt, hier bin ich. Und dann geht Gott irgendwie doch ein bisschen auf Abstand oder macht diesem Mose klar, ganz so einfach ist das nicht. Ich bin heilig und du bist nicht heilig. Und deswegen musst du Sicherheitsabstand halten, würden wir vielleicht heute sagen. Tritt nicht herzu, zieh deine Schuhe von deinen Füßen, denn der Ort, darauf du stehst, ist heiliges Land. Und dann stellt er sich selbst vor. Ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Und Mose verhüllte sein Angesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Also Mose wusste sofort, mit wem habe ich es hier zu tun? Das ist nicht irgendjemand. Das ist auch nicht irgendeiner von diesen Pharaonen, Götzen oder sonst was. Ich begegne jetzt Gott. Und natürlich weiß er, kennt er sich selber. Und er weiß auch, was alles in seinem Leben passiert ist. Ich weiß nicht, ob das alles plötzlich wieder aufpoppte. Aber jedenfalls ist ihm klar, wenn Gott mir begegnet, dann wird es gefährlich. Das ist nicht einfach so. Gott begegnet mir und ist alles gut. Und wir sind ja sowieso gute Freunde. Und wir verstehen uns wirklich gut. Gott stellt sich vor und Mose bekommt es nicht mit Angst zu tun, aber er kriegt doch Furcht. Und dann sagt ihm Gott gleich direkt, ohne lange Vorrede, was er von ihm will. Ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen und ihr Geschrei über ihre Bedränger gehört. Ich habe ihre Leiden erkannt und ich bin hier niedergefahren, dass ich sie errette aus der Ägypter Hand und sie herausführe in ein gutes und weites Land und so weiter. Weil nun das Geschrei der Israeliten vor mich gekommen ist und ich dazu ihre Not gesehen habe, wie die Ägypter sie bedrängen, so geh nun hin. Ich will dich zum Pharao senden, damit du mein Volk, die Israeliten aus Ägypten, führst. Das ist meine Botschaft, würde ich sagen. Gott hat sich vorgestellt, er beschreibt seine Gemütslage, er öffnet sein Herz für diesen Mose und sagt ihm ganz genau, wie es ihm geht und was er vorhat. Und es ist völlig klar, dass Gott derjenige ist, der die Leitung dieser Operation, dieser Aktion hat. Das steht völlig außer Frage, so wie Gott mit Mose spricht. Erst am Ende sozusagen dieser Beschreibung, was er vorhat, seinen Plan, den er offenlegt, da kommt Mose ins Spiel und Gott sagt ihm, das ist deine Aufgabe. Du gehst zum Pharao und du führst die Leute aus Ägypten, dein Volk. Und ich kann gut verstehen, wie Mose darauf reagiert, dass er sagt, ich? Wer bin ich überhaupt? Ich kann doch nicht zum Pharao gehen und ich kann auch nicht das Volk Israel aus Ägypten führen. Wie ist das eigentlich bei uns? Wenn Gott zu uns spricht, wie gehen wir damit um? Wenn Gott uns herausfordert, wenn Gott uns sagt, was er vorhat und wo unser Platz in diesem Plan, in diesem Weg ist, wie reagieren wir darauf? Ist es nicht auch häufig so, dass wir sagen, ich, bist du dir da sicher, Gott, dass ich da der oder die Richtige bin, um das jetzt zu tun? Deswegen kann ich diesen Mose gut verstehen, weil es eine typisch menschliche Reaktion ist. Wer bin ich eigentlich, Gott? Wer bin ich vor dir? Wer bin ich vor den Menschen? dass du das von mir möchtest, das mit mir tun willst. Menschen gehen ja dann manchmal so damit um, dass sie sagen, im Berufsleben oder irgendwo anders, na gut, dann suche ich mir jemand anders. Wenn du nicht willst, wenn du meinst, du schaffst das nicht, wenn dir das irgendwie zwei Nummern zu groß ist oder auch nur eine halbe, dann ist das so. Ich kann keine Leute gebrauchen, die nicht hundertprozentig für brennen, für das, was ich vorhabe. Ganz anders Gott. Er sagt, ich will mit dir sein. Ich werde bei dir sein, und Mose reicht das aber nicht. Diese Zusage, ich will bei dir sein, auch das, glaube ich, kennen viele von uns, dass Gott diese Zusage macht und wir trotzdem noch nicht irgendwie so bereit sind dafür, weil es doch irgendwie noch Dinge gibt, Argumente, Überlegungen, Befürchtungen, Vermutungen, die irgendwie dagegen sprechen. Und wir lesen ja heute nicht das ganze Gespräch, das verläuft ja immer weiter so, dass Mose immer wieder einen Grund findet, warum er jetzt doch nicht der Richtige ist. Gott lässt aber nicht locker. Und Moses erster Einwand ist, wenn ich zu den Israeliten komme und spreche zu ihnen, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt, und sie mir sagen werden, wie ist sein Name, was soll ich denn dann sagen? Wessen Auftrag, wer ist denn dein Auftraggeber, wie heißt der? Auch das kennen wir, glaube ich, alle ganz gut, dass Menschen, wenn wir was von ihnen wollen, mich fragen, wieso? Wie kommt das? Wer hat dich dazu beauftragt, mich da jetzt anzusprechen? Wie heißt der eigentlich? Und dann kommt dieser merkwürdige Name, der über die in vielen Büchern geschrieben wurde, in der Luther-Übersetzung, ich werde sein, der ich sein werde. Es gibt eine ganze Menge anderer Übersetzungen, auf die ich jetzt gar nicht eingehen möchte, aber was ist denn eigentlich der Kern dieses Namens? Der Kern dieses Namens ist, ich bin da, immer. Ich bin immer da, ich bin immer in deiner Nähe. Lass dich niemals alleine. Ich bin immer bei dir. Egal, was du machst, was du tust, wenn du mit mir unterwegs bist, ich bin immer da. Und irgendwie ist das doch eine großartige Zusage. Mehr kann ich eigentlich doch nicht erwarten, als dass Gott sagt, ich bin da. Ich bin da, egal wo du bist, in den Herausforderungen deines Lebens, auch jetzt, wenn ich eine ganz konkrete Sache habe, etwas, was du tun sollst. Ich bin da, und ich bin auch für dieses Volk da, das leidet. Es ist mir nicht egal. Wir haben es ja schon gehört. Gott beschäftigt das. Gott ist traurig. Er leidet mit seinem Volk. Gott ist immer da, egal wie meine Lebensumstände sind. Und doch ist er irgendwie geheimnisvoll, dieser Name. Denn, weiß ich nicht, ich bin da, ist ja ein merkwürdiger Name. Also es bleibt so ein bisschen in der Schwebe. Auf der einen Seite diese Nähe, auf der anderen Seite dieses nicht so Greifbare in diesem Text und in diesem Namen. Kann ihn nicht sozusagen, ja, es ist eine Schwebesituation, die mich auch herausfordert. Trotzdem bleibe ich dabei, dieser Zusage, ich bin da, ist ein großartiger Name, und den hat nur Gott. Es gibt keinen anderen, der so einen Namen hat wie Gott und der so eine Zusage macht, schon durch seinen Namen. Ich bin da. Und dann, dann wiederholt Gott sozusagen seinen Auftrag nochmal. Er sagt, geh zu den Israeliten, sag ihnen meinen Namen, und dann könnt ihr euch auch auf den Weg machen. Wie gesagt, das Gespräch zwischen Mose geht noch weiter, und Mose findet immer noch Gründe, die jetzt dagegen sprechen, dass er derjenige ist. Und Wenn ich mich frage, was diese Geschichte mir zu sagen hat, dann sicherlich dieses Ich bin da. Und Gott ist einer, der die Welt im Blick hat, der seine Kinder im Blick hat, der mich im Blick hat, der genau weiß, wie es mir geht und dem das nicht egal ist, wie es mir geht. Und selbst wenn ich in meinem Leben alles Mögliche angestellt habe, was gegen Gottes Willen ist, dann gilt das immer noch. Und es ist sogar so, dass er möchte, dass ich mit ihm zusammen in dieser Welt tätig bin. In ganz unterschiedlichen Bereichen, mit ganz unterschiedlichen Aufgaben und mit ganz unterschiedlichen Herausforderungen, die sicherlich, wenn ich so drauf gucke, manchmal denke, naja, die sind ja ganz unterschiedlich, die einen sind groß, die anderen sind klein. Nein, die Herausforderungen, die für mich vielleicht so klein aussehen, sind für jemand anders riesig. Und deswegen ist das nicht nur eine Geschichte für Leute, die irgendwie eine Führungsposition einnehmen sollen, irgendwo in der Gemeinde oder sonst wo, sondern eine Geschichte für jeden Christen. Die Herausforderungen des Lebens, die Herausforderungen, die Aufgaben, die Gott mir gibt, die sind auf mich zugeschnitten. Die sind auf mich zugeschnitten, die fordern mich heraus. Und ich darf wissen, dass ich bei diesen Herausforderungen nicht allein bin. Und das ist großartig. Amen. Wir singen jetzt: Jesus, dir nach, weil du rufst.